NDR 2 Spezial, das Thema Fremde Macht, wie China die Welt verändern wird.
Wer Superlative sucht, der wird in China schnell fündig. Der größte Automarkt, die meisten Smartphone-Nutzer und für 95 Länder der wichtigste Handelspartner der Welt. Und es werden noch mehr Superlative dazukommen, denn China gewinnt mehr und mehr an Bedeutung in der Wirtschaft, aber auch wenn es um Macht und Einfluss geht. Wie stellt China das an? Welchen Preis hat das Ganze? Und was können wir von China lernen? Wie verändert China unsere Welt? Das ist das Thema heute Abend im NDR 2 Spezial. Ich bin Michael Latz, schönen guten Abend.
Peter, nennen Sie das einzige asiatische Land, das mit dem Buchstaben G wie Gustav beginnt?
China.
Tja, Asien ist weit weg und China ist das Land, wo die Chinesen wohnen. Da hört es halt oft schon auf, weil Europäer dann doch eher mal nach Westen schauen. Dabei gibt es in den USA zum Beispiel nur 46 Millionen Städte, in China dagegen sind es mehr als 100. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken in der Volksrepublik.
Zunächst mal Zahlen.
Rund 1,39 Milliarden Menschen leben in China. Das sind so viele wie in keinem anderen Land. Und das auf einer Fläche in etwa so groß wie Europa. Bei allem Fortschritt, mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind noch immer Bauern.
Schwierige Zahlen.
Was für uns die Zahl 13 ist, ist für Chinesen die Zahl 4 quasi. Ausgesprochen klingt sie nämlich wie das Wort Tod. Und deshalb gibt es sehr oft in Gebäuden keinen vierten Stock. Da würde sowieso keiner wohnen wollen.
Und was ist mit B-Zahlen?
Bargeld ist out und Kreditkarten gab es nie so richtig. Dafür ist Bezahlen per Klick aufs Smartphone total normal. Und das auch am Kiosk oder Marktstand. Übrigens haben Smartphone-Nutzer sogar eigene Gehwege. Da sind dann Pfeile drauf, weil die ja immer nach unten gucken.
Vom Umweltsünder zum Klimaschützer.
China verbrennt rund die Hälfte der Kohle weltweit. Noch immer. Aber China produziert auch mehr Solar- und Windenergie als alle anderen. Und bis 2020 will das Land rund 310 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investieren.
Vom Imitator zum Innovator.
2016 wurden in China rund 1 Million Patente angemeldet. In Deutschland gerade mal etwa 100.000. Das Land ist Exportweltmeister und Weltmarktführer bei Produkten wie Solarzellen, Handys oder Drohnen.
Wie schaffen die das?
Vielleicht ja, weil die Chinesen vor allem warmes Wasser trinken. Auch aus Wasserspendern in Büros, Schulen oder an Flughäfen sprudelt es heiß. Warmes Wasser soll eine stärkende und heilende Wirkung haben. Und man kann sich jederzeit grünen Tee kochen.
Zahlen und Fakten zu China. Antje Seiler und André Schünke waren das im NDR 2 Spezial. Xi Jinping ist schon vieles. Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Oberbefehlshaber der Streitkräfte und natürlich auch Präsident der Volksrepublik China. Aber der große Führer, wie er sich gerne nennt, ist offenbar nun noch um einen Titel reicher. Denn angeblich gibt es Menschen, die ihn inzwischen als Bodhisattva verehren. So heißen im Buddhismus Wesen, die nach Erleuchtung streben und sich dabei für das Wohl aller einsetzen. Das war eine Meldung heute vom großen Volkskongress, der gerade in Peking tagt. Das chinesische Parlament will dafür sorgen, dass Xi Jinping künftig noch fester im Sattel sitzen wird. Am Sonntag wollen die Delegierten mit einer Verfassungsänderung die Präsidentschaft auf Lebenszeit ermöglichen. Axel Dorloff, NDR 2 Peking. Wenn wir mal vergleichen würden, wer ist mächtiger? US-Präsident Trump, Russlands Präsident Putin oder eben Xi Jinping?
Na, wenn es um die Macht im eigenen Land geht, dann ganz klar Chinas Präsident Xi Jinping. Also er hat die wichtigsten Posten inne, die es in China gibt. Vorsitzender der Kommunistischen Partei, Vorsitzender der Zentralen Militärkommission und Staatspräsident. Er hat die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hinter sich mit 1,4 Milliarden Menschen und immer noch enormen Wachstumsraten. Er hat die staatlich gelenkte Presse im Griff. Also Widerspruch findet in China nicht statt. Und es gibt für ihn im chinesischen Einparteienstaat quasi kaum etwas, das ihn aufhalten kann oder wirklich kontrollieren kann. Staats- und Parteichef Xi Jinping ist Chinas mächtigster Führer seit Staatsgründer Mao Zedong.
Welche Folgen hat das für China, dass jetzt quasi so ein mächtiger Mann dieses Amt auch noch auf Lebenszeit mehr oder weniger haben wird?
Ja, das ist ein großes Risiko für China. Eine derartige Machtkonzentration auf eine Person birgt immer Gefahren. Machtmissbrauch steht da an oberster Stelle. Aber auch ein gefährliches Machtvakuum kann entstehen, wenn diese Person dann ausfällt und keiner weiß, wer das Sagen hat. Bislang gab es eigentlich einen Konsens innerhalb der politischen Eliten in China, dass man die Macht nicht auf eine Person konzentrieren möchte, jedenfalls nicht so lange. Das war eine der wichtigen Lehren aus der zerstörerischen Kulturrevolution, die China ja ins Chaos gestürzt hat für ein Jahrzehnt. Und das wird jetzt aufgebrochen, indem auch das Amt des Staatspräsidenten künftig auf Lebenszeit möglich ist.
Und worauf müssen wir uns da einstellen? Mit wem bekommen wir es da vom Typ her zu tun?
Ja, verglichen mit Staatsgründer Mao Zedong ist Xi Jinping kein natürlich charismatischer Führer. Er wirkt vom Typ her eher dröge. Das zeigt sich auch daran, dass die Propagandamaschinerie in China mit allen Mitteln versucht, einen Personenkult um Xi herum zu schaffen. Sein sogenanntes Charisma ist also mehr ein Produkt der modernen Propaganda. Aber Xi Jinping ist berechenbar. Er ist kein Donald Trump, von dem man ja nie weiß, was er morgen tut, sondern bei Xi ist relativ klar, wo er hin will, was er sagt, was er tut. Politische Ziele sind auch in China alle langfristig angelegt. Und in diesem Sinne ist Xi, wenn man so will, verlässlich und auch berechenbar.
Chinas Präsident Xi Jinping bekommt noch mehr Macht. Axel Dorloff, NDR 2 Peking. Werkbank der Welt. Die Zeiten, in denen das der treffendste Begriff für Geschäfte mit China waren, die sind vorbei. Denn inzwischen betrachtet China die Welt offenbar als ganz, ganz großes Schaufenster und geht gerne mal einkaufen. Ein Beispiel dafür ist aus Niedersachsen der Anlagenbauer EEW. 2016 hat ein chinesischer Staatskonzern ihn für 1,4 Milliarden Euro übernommen.
Manfred Baumert sitzt in einem großen Stuhl. In beiden Händen hält er einen Joystick. Mit denen steuert er seinen Kran, der sich gerade in den Müll unter ihm gräbt.
Kann ich hier natürlich auch noch einen Knopf drücken, dann soll sich der Greifer noch ein bisschen einbuddeln.
EEW verbrennt in 18 Anlagen Abfall, um daraus Strom zu gewinnen. Deutsche Firmen hätten in China einen guten Ruf, erzählt Bernhard Kemper, Geschäftsführer von EEW.
Wir gelten da als Deutsche als sehr diszipliniert, sehr effizient, sehr schnell, sehr entscheidungsstark. Und das sind nicht die klassischen Tugenden, die in chinesischen Unternehmen vorherrschen.
Allein in der EEW-Anlage bei Helmstedt kommen täglich 100 Lkw-Ladungen Müll an. Nach und nach wird der Abfall in riesigen Öfen verbrannt. Der dabei entstehende Dampf treibt eine Turbine mit Generator an. Das chinesische Interesse an einer solchen Technologie sei groß, so Bernhard Kemper.
Und er würde mir im Moment überhaupt keinen Grund einfallen, dieses Know-how nicht zur Verfügung zu stellen. Weil wir verraten keine Geheimnisse, wenn wir sagen, wie man eine Müllverbrennungsanlage so betreibt, dass man in Zukunft aus einer Müllverbrennungsanlage auch Energie gewinnen kann und eine saubere Luft produzieren kann, womit wiederum allen geholfen ist.
EEW, ein Beispiel für ein chinesisches Investment in Deutschland. Ines Burkhardt aus der NDR 2 Wirtschaftsredaktion. Manche Deals sorgen aber dagegen für mehr Diskussionen. Zum Beispiel der Verkauf des Roboterherstellers KUKA aus Augsburg. Da hat sich zum Beispiel sogar die Bundesregierung eingeschaltet. Oder zuletzt der Einstieg des chinesischen Autobauers Geely bei Daimler. Für Unternehmensberaterin Yisan aus Düsseldorf kein Grund, sich Sorgen zu machen. Sie vermittelt solche Deals und war zum Beispiel am EEW-Verkauf beteiligt.
Das ist eigentlich wie ein Finanzinvestoren, aber natürlich also mit einem strategischen Hintergrund, mit Daimler zusammen den chinesischen Markt zu erobern, weil die chinesische Regierung auch bestimmte Kontingent in den öffentlichen Verkehr, Busse und auch Taxis vorgeschrieben haben, wie viele elektronische Cars der Nest auf den Markt bringen soll.
Für Yisan ist China gerade der große Innovationsmotor der Welt und mehr Partner als Konkurrent. Bei der EU-Handelskammer in Shanghai sieht das Leiterin Ilona Unger etwas anders, denn für europäische Firmen gelten in China ganz andere Regeln als umgekehrt.
Der Marktzugang ist nicht gegeben. Chinesische Unternehmen kaufen innerhalb der EU-Firmen in Bereichen, in denen es einfach faktisch nicht möglich ist, für EU-Unternehmen ähnliche Akquisitionen in China zu machen.
Ja, das ändert sich aber womöglich bald mit einem Investitionsabkommen zwischen China und der EU, sagt Ilona Unger von der EU-Handelskammer in Shanghai. Zum Schluss noch eine Zahl. Im vergangenen Jahr haben Chinesen rund 11 Milliarden Euro in deutsche Firmen investiert. 10-mal so viel wie im Jahr davor. Das Punktekonto, das kennen in Deutschland vor allem die Autofahrer. Jeder große Fehler, der wird gespeichert und rächt sich dann womöglich irgendwann mal, wenn zum Beispiel der Führerschein für eine Weile abgegeben werden muss. In China gibt es solche Punktekonten schon bald für die ganze Bevölkerung, sozusagen als Kontrollinstrument. Eines unserer Themen gleich hier im NDR 2 Spezial. Ich bin Michael Herz, schönen guten Abend. Heute Morgen bei Rot über die Ampel gegangen, womöglich sogar zu schnell gefahren und geblitzt worden. Oder die Stromrechnung neulich erst nach der ersten Mahnung bezahlt? Tja, dann haben Sie schlechte Karten, wenn Sie demnächst mal schnell was vom Amt brauchen, Ihre Bank um einen Kredit bitten wollen oder vielleicht, wenn sich Ihre Kinder an der Uni einschreiben wollen. Menschen wie Yang Shen aus der chinesischen Küstenstadt Rongshan achten auf all solche Dinge, denn es geht um ihr soziales Punktekonto. Wer bei diesem Sozialkredit in den Dispo gerät, der bekommt Probleme. Und nur wenn Yang Shen im Plus ist, dann darf er im gesellschaftlichen Leben voll mitspielen.
Ich arbeite für eine öffentliche Behörde, für das Forstamt. Ich bin hier, weil ich eine Beurteilung für eine Beförderung brauche. Und dafür wiederum muss ich meinen Sozialkreditkontostand einholen. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Ich sollte keine großen Abzüge haben.
Die Idee dahinter ist einfach. Der Staat sammelt so viele Daten wie möglich, trägt sie zusammen und wertet sie aus. Jeder Bürger bekommt ein Punktekonto. Zhang Jian weiß, worauf er im Alltag zu achten hat.
Wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, geht's runter mit dem Kontostand. Wenn man sich in der Öffentlichkeit daneben benimmt, zum Beispiel in eine Schlägerei verwickelt ist, kommt man sofort auf die schwarze Liste.
Für Zhang Jian bleibt dieser Morgen ein guter Morgen. Sein Sozialkreditkonto 1015 Punkte, eine Bewertung von A+. Er nimmt seine Brille ab und wirkt erleichtert.
Hier, sehen Sie mal, dort habe ich ein paar Abzüge. Einmal, weil ich bei Rot über die Ampel gegangen bin, aber hier, meine Leistung bei der Arbeit, dafür habe ich gleich 20 Pluspunkte gesammelt. Hätte ich ein B bekommen, würde es nichts werden mit der Beförderung.
Die Einstufung der Bürger wie Zhang Jian funktioniert mit Hilfe von Big Data. Mehr als 50 Ämter, Behörden und Institutionen liefern Daten, Strafregister, Verkehrsdelikte, Kredithistorie und vieles mehr. David Bandurski ist Medienwissenschaftler an der Universität von Hongkong.
Big Data for China has this big promise of being able to really watch and control the population.
Für China bedeutet Big Data das große Versprechen, die eigene Bevölkerung zu beobachten und zu kontrollieren.
Derzeit gibt es in China Dutzende Pilotprojekte. Bis zum Jahr 2020 soll ein möglichst umfassendes, miteinander verzahntes System aufgebaut werden.
Die chinesische Küstenstadt Rongshen testet seit 2014 ein Punktesystem für ihre Einwohner. Axel Dorloff, NDR 2 Peking. Eine neue Seidenstraße, Handelsrouten, die China mit der Welt verbinden. Das ist die außenpolitische Vision, an der Peking fleißig arbeitet, um natürlich Handel zu betreiben, aber auch um seinen Einfluss zu sichern. Diese Seidenstraße, die führt nach Europa, nach Lateinamerika und nach Afrika. Dort ist China für viele Länder ein wichtiger Partner geworden, viel wichtiger als die westlichen Staaten. Christoph Unger, NDR 2 Nairobi. Wie sieht das aus, wenn sich Chinesen in Afrika engagieren?
Also die Chinesen bauen, und zwar Straßen, sie bauen Flughäfen. Ganz konkret hier in Kenia wurde eine Eisenbahnlinie gebaut vom Hafen in Mombasa ins Landesinnere. Da können jetzt endlich moderne Güterzüge fahren. Das hat mehr als 4 Milliarden Dollar gekostet und gebaut wurde das von China mit chinesischen Krediten. Oder in Djibouti am Horn von Afrika, da wollen die Chinesen gerade einen der größten Häfen ausbauen. Das heißt, die Chinesen investieren vor allem in Infrastruktur in Ostafrika. 2016 waren das mehr als 36 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, die USA investieren dann nicht mal 5 Milliarden.
Was machen Chinesen denn anders bzw. besser als die USA und Europa?
Na, was die Afrikaner total super finden, die Chinesen mischen sich einfach nicht ein. Der ehemalige chinesische Wirtschaftsattaché in Kenia, Shao Weijan, der hat das mal hier bei einer Konferenz gesagt.
We do not intervene in other countries in affairs. We will respect every government. We will respect every country.
Also wir mischen uns nicht ein, wir respektieren jede Regierung. Der Westen knüpft halt sein Geld oft an Bedingungen und das gefällt den Afrikanern dann nicht und dann kriegt halt eine chinesische Firma den Zuschlag.
Was hat China von diesem Engagement?
Na, China investiert da in seine eigene Zukunft. In Afrika werden in 15 Jahren mehr als 1 Milliarde Menschen leben. Das sind alles potenzielle Käufer von chinesischen Produkten und China baut dafür jetzt die Infrastruktur. Und China kommt natürlich so auch leichter an die Rohstoffe, die in Zentralafrika gefördert werden.
Es geht also ums Geschäft. Machen wir mal die Bilanz für Afrika auf. Was haben die davon?
Die Menschen hier finden das natürlich super, dass Straßen und Bahnlinien gebaut werden, weil sie auch das Gefühl haben, dass sie damit selber etwas anfangen können. Aber ein großes Problem ist die Verschuldung. Heute stehen einem Euro Direktinvestitionen aus China mehr als 100 Euro an Krediten gegenüber. Das schafft Abhängigkeiten. Und da könnte es eines Tages sein, ein Land kann die Kredite nicht mehr bedienen. Dann sagen die Chinesen, passt mal auf, dann kauft doch einfach die nächsten Flugzeuge für eure staatliche Fluglinie. Nicht mehr bei Airbus, sondern bei uns. Und das besorgt natürlich viele Leute in den USA und Europa und auch in Afrika.
Und trotzdem ist China für viele afrikanische Länder inzwischen ein wichtigerer Partner als Europa. Christopher Unger, NDR 2 Nairobi.
Eine Fußball-Weltmeisterschaft in China noch in den 2030ern und spätestens 2050 Weltmeister sein. Das ist Staatsziel in China. Und deshalb werden im ganzen Land Fußballschulen gebaut und für Millionensummen in der ganzen Welt Fußballstars eingekauft. Wenn die Führung in Peking etwas will, dann klappt es in der Regel auch. Margot Schüller vom Giga-Institut für Asienstudien in Hamburg. Ist das ein treffendes Beispiel für das chinesische Erfolgsmodell?
Ja, sicherlich ist das ein gutes Beispiel sogar, weil ich denke, dass es durchaus bis 2050 gelingen wird, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit China Weltmeister werden könnte. Ob es dann tatsächlich passiert, hängt von vielen Faktoren ab. Unter anderem, ob das wirklich ein Breitensport wird und natürlich noch viel Glück am Ende dazu kommt.
Was ist denn das Geheimnis dieses Erfolgs? Kann man da irgendwie eine Struktur erkennen?
Ich glaube, grundsätzlich war das Wichtigste wohl, dass China sich auf den internationalen Wettbewerb eingelassen hat, und zwar sowohl mit dem Ausland als auch intern. Das heißt Wettbewerb, Standortwettbewerb zwischen den Provinzen und Regionen.
Wenn wir uns dieses Muster anschauen, nach dem die Chinesen arbeiten, gibt es da, was wir als Europäer lernen könnten, was Sie uns empfehlen würden?
Da wir unterschiedliche politische Systeme haben, ist das Lernen etwas schwierig. Also ein Beispiel, künstliche Intelligenz. Wir haben in China 1,4 Milliarden Konsumenten und deren persönliche Daten sind nicht in dem Umfang geschützt wie bei uns. Aber die Kommerzialisierung dieser Daten ist möglich und die politische Nutzung dieser Daten. Also ein Umfeld, das man nicht vergleichen kann. Was man vielleicht als Lerneffekt haben könnte, ist, dass es eine langfristige Orientierung der Politik gibt, eine strategische Orientierung, die sehr wichtig war. Man hat eine Vision, wo man hin möchte. Aber teilweise ist das ja auch schon in Deutschland. Wir haben die Hightech-Strategie, die ja auch langfristig ausgerichtet ist. Also große Bereiche wie Digitalisierung, Gesundheitswesen, E-Mobilität auch erfasst.
Wenn wir jetzt einen Staat haben, der nach innen sehr autoritär auftritt und der seine Ziele sehr zielstrebig und selbstbewusst verfolgt, inwiefern müssen wir uns da Sorgen um unseren Lebensstil machen?
Ich glaube, dass Normen und Werte, die ja den Lebensstil prägen, nicht unbedingt übertragbar sind. Wir hatten ja in Europa, auch in Deutschland, die Orientierung im American Way of Life. Ich glaube, so etwas gibt es noch nicht im Falle Chinas. Wir orientieren uns noch nicht daran, wie die Chinesen leben und was ihre Normen und Werte sind.
Aber es kann ja sein, dass China das irgendwann mal möchte.
Ja, dafür muss es dann auch eine Vorbildfunktion haben im gesellschaftlichen Bereich. Und das sehe ich im Augenblick noch nicht.
Am positiven Image hapert es noch, sagt Margot Schüller vom Hamburger Giga-Institut. Aber China arbeitet daran, zum Beispiel mit Blockbustern made in Hollywood. Darum geht es gleich im NDR2-Spezial. Es ist zwar nicht Made in China, sondern immer noch Made in Hollywood, aber die US-Filmemacher, die schielen beim Drehbuchschreiben schon offensichtlich immer mehr über den Pazifik. Denn China ist einerseits ein riesiger Markt, aber es gibt auch eine Zahl, die besonders wichtig ist. 34. Denn nur 34 ausländische Filme dürfen pro Jahr in der Volksrepublik anlaufen. Da hilft es natürlich, wenn man der Zensurbehörde schöne Augen macht und schöne Geschichten auftischt.
Besonders hilfreich ist es also, wenn die Filme einen Handlungsstrang in China spielen lassen oder ein besonders positives Bild des Landes vermitteln, wie zum Beispiel in Der Marsianer mit Matt Damon.
Thanks to my Uncle Tommy in China, we got another chance at this.
Dank meinem Onkel Charlie haben wir eine Chance, heißt es hier. China ist hier Retter in der Not, mit dem die Bergung des zurückgelassenen Astronauten doch noch gelingt. Auch in dem Horror-Action-Film World War Z sind es die Chinesen, die die rettenden Archen bauen, in denen ein ausgewählter Teil der Menschheit überleben darf.
Leave it to the Chinese. I didn't think it was possible.
Ebenfalls bei der Besetzung zeigt sich, dass immer mehr chinesischstämmige Schauspielerrollen ergattern, wie zum Beispiel der in China sehr bekannte Donnie Yen in Star Wars Rogue One.
I fear nothing. All is as the Force wills it.
Manchmal aber ist es alles viel subtiler, sagt Stanley Rosen, Politologe und China-Experte der Universität in Los Angeles, USC. Nehmen wir Transformers 4. Da hebt Mark Wahlberg zum Beispiel Geld von einem Automaten ab. Es ist ein chinesisches Modell. Das fällt aber nur in China auf. Es hat eine Wirkung. Chinesisches Product Placement findet sich mittlerweile in einigen Hollywood-Filmen wieder. Aber immer wieder wird Hollywood auch vorgeworfen, dass die Studios zu sehr versuchten, ist der chinesische Zensurbehörde recht zu machen.
There's the film Red Dawn. In the remake,
Für das Remake von Red Dawn im Jahr 2012 war China als Bösewicht vorgesehen. Dann aber merkten sie, dass es in China nicht so gut ankommen würde und änderten in der Postproduktion alles, zum Beispiel die Flaggen von Chinesisch zu Nordkoreanisch. Um noch mehr Filme auf den chinesischen Markt zu bringen, kooperieren Hollywood-Studios mit chinesischen Firmen. Denn dann umgehen sie die 34-Filme-Regel.
China mausert sich zum Hollywood-Helden. Katharina Wilhelm aus dem Studio Los Angeles im NDR2-Spezial. China gibt mehr und mehr den Ton an. Handel und Big Data, autonomes Fahren oder künstliche Intelligenz und auch wenn es um Macht und Einfluss in der Welt geht. Ignorieren gilt da nicht mehr. Wie China die Welt verändert, das war das NDR2-Spezial.